Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Der Patriarch Logan Roy und seine Kinder, die sein Medienimperium erben wollen. Die Serie Succession geht in die letzte Staffel.
I'm gonna build something bigger, faster, wilder. I wanna kill the opposition. Cut their throats. We are pirates!
Also das Finale von Succession scheint nochmal ein Knaller zu werden. Wir schauen gleich, was diese Serie so besonders macht. Hier ist der Kompressor. Willkommen. Eine schlechte Nachricht für Podcast-Fans gab es zum Wochenende, nämlich dass der US-amerikanische Radiosender NPR 10% seiner Angestellten entlassen muss und auch drei Podcast-Produktionen sind von diesen Kürzungen betroffen. Louder Than a Riot, Rough Translation und Invisibilia, der älteste Podcast aus dieser Reihe. Und über diesen Verlust ist Kompressor-Redakteurin Jenny Gensmer besonders traurig. Hallo Jenny.
Hallo Max.
Ja, du bist nämlich ein Invisibilia-Fan. Was hat diesen Podcast für dich so besonders gemacht?
Also zumindest war ich es ganz am Anfang, mag ihn immer noch. Ist es so, das war einer der Storytelling-Podcasts nach Serial, also dieser True-Crime-Podcast, der dieses Medium-Podcast international bekannt gemacht hat. Und trotzdem war das immer noch die Zeit, so 2015, 16, wo es Innovationstrainer gab. Ich habe einen erlebt, der noch gesagt hat, Podcasts sind ein Nischenmedium. Das wird erstmal nichts, würde ich mich nicht drauf verlassen. Und das war aber auch eine Zeit, bei der es bei mir total geklickt hat, nämlich bei Invisibilia. Die haben so diesen Slogan, the invisible things that shape our lives. Also es geht um die unsichtbaren Dinge, die unser Leben beeinflussen. Dinge wie Gedanken, wie Angst, sowas wie Empathie oder unsere Tendenz als Menschen, dass wir immer Dinge irgendwie einordnen müssen in Kategorien. Und ich habe diesen Podcast durchgebinged, weil ich diese Verbindung von Wissenschaft und Gesellschaftsfragen so mochte. Ich mochte die beiden Hosts, die am Anfang zumindest die Hosts waren, Alex Spiegel und Lulu Minna. Die haben eine Begeisterung für ihr Fach, für die Wissenschaft und für die Menschen. Das hat mich einfach total abgeholt.
Die Themen, ja, die hören sich ja doch eher erstmal noch abstrakt an, muss ich sagen. Wie werden die erzählt in diesem Podcast?
Die suchen sich immer Menschen, die ganz außergewöhnliche Geschichten mit sich tragen. Eine davon ist mir zumindest ganz besonders im Kopf geblieben. Die heißt Entanglement, also Verflechtung. Das ist die Geschichte von Amanda. In die können wir kurz mal reinhören. Da erinnert sie sich, wie sie ungefähr 6 Jahre alt ist. Sie war da auf einer Geburtstagsfeier und ein Junge kommt rein in den Raum und sie sieht, wie der eine Umarmung bekommt und fühlt so ein Rauschen über ihrer Wirbelsäule. Und hier beschreibt sie das.
It was like a warm rush up the spine and just constricted the shoulder area here, like this. And I followed him around like the whole entire evening because it was just so nice.
He'd get a hug, she'd get a little hug.
A warm rush.
He'd get a hug, she'd get a little hug.
And I mean, that was the first time I can remember it clearly. And I thought everybody felt that.
Ja, sie denkt, jeder fühlt es so, war aber nicht. Also sie läuft diesem Jungen den ganzen Abend lang hinterher, weil immer wenn der so eine Umarmung bekommen hat, hat sie es eben auch gemerkt. Und diese Empfindung, die wird immer schlimmer im Laufe ihres Lebens. Es geht sogar so weit, dass sie nichts essen kann, wenn jemand anders dabei ist, wenn die andere Person zumindest ist, was sich für sie so anfühlt, als würde sie selber essen. Amanda hat so eine spezielle Form von Synästhesie. Das ist so ein neurologischer Effekt oder Divergenz, wenn man einen Sinnesreiz nicht nur über einen Sinn erfährt, sondern über mehrere. Also manche nehmen zum Beispiel Zahlen wie Farben wahr. Und Amanda fühlt, was andere fühlen, wenn sie das sieht. Und ja, Alex Spiegel und Lulu Miller sind Feuer und Flamme für diese Geschichte. Sie erklären die Neurowissenschaft dahinter, aber sie fragen sich eben auch, welche Rolle spielt Empathie eigentlich in unserem Leben und was passiert, wenn man eben zu viel davon hat?
Das ist total spannend, allerdings zu viel Empathie, würde ich sagen. Gibt es denn sowas überhaupt? Aber das ist ja auch Teil dieses Erzählens bei Invisibilia, ne?
Genau, in dem Fall zum Beispiel, dass es die Geschichte total übertreibt. Also dieser Plot-Twist, dieser Effekt, dass sich eine Geschichte nochmal komplett ändert über die Erzählung hinweg. Das kosten die wirklich aus. Und in einer anderen Folge, da lernen wir Daniel Kirsch kennen, in der Folge How to Become Batman, also wie man Batman wird. Und Daniel Kirsch ist blind, Also richtig blind, dem mussten sogar die Augäpfel rausoperiert werden wegen einer Krebserkrankung. Und der hat aber als Kind, war der super fröhlich drauf, der hat sich selbst beigebracht, wie man so einen Sound macht, so einen Echo-Sound wie eine Fledermaus. Und mit diesem Sound hat der gelernt, sich perfekt zu orientieren. Der kann auf Bäume klettern, der kann Fahrrad fahren. Hier können wir auch mal reinhören.
And I started riding alongside this retainer wall. Until I realized I didn't really need the wall and I could roll alongside the wall without having to touch the wall. And then,
oh goodness.
I just could ride it.
You'd have to click way more than usual.
Peppering the environment with a barrage of clicks.
Also diese Geschichte, dieses Klicken, von denen sie erzählen, von denen sind sie ganz begeistert. Das klingt wie so eine Heldengeschichte. Mhm. Aber eigentlich ist es eine Geschichte darüber, wie die Gesellschaft mit Blindheit umgeht. Also blinde Menschen immer da so darstellt, als wären sie ganz bedürftige Menschen. Und Daniel Kish sagt, das ist einfach nicht wahr. Man kann das anders machen. Und der bringt blinden Menschen auch seine Methodik bei, aber zum Teil eben auch mit problematischen Mitteln. Das ist so dieser Plot-Twist, der da einsetzt und der mich auch während dieser Folge bestimmt 3-4 Mal dazu gebracht hat, komplett meine Meinung über ihn zu ändern.
Das ist natürlich ideal, wenn ein Werk das schafft sozusagen, dass die Perspektive sich ändert. Nun dieses Aus für den Podcast, das ist natürlich schade. Würdest du sagen, da wird jetzt was fehlen?
Es wird schon was fehlen, denke ich, auch wenn ich lange nicht mehr Invisibilia gebinged habe. Ich habe ab und zu mal reingehört, aber es gibt neue Hosts und Podcasts haben ja in Anführungsstrichen das Problem, dass man die Hosts mag und deswegen Podcast hört. Mhm. Und deswegen finde ich es schade, weil ich mochte die beiden, aber man sieht, dass dieser Erzählstil, diese Plot-Twists, diese Ambivalenz von Persönlichkeiten, die ein Podcast erzählen will, das ist international übernommen worden von Storytelling-Formaten. Und Lulu Miller ist mittlerweile bei Radiolab. Die machen so die Crème de la Crème des Storytellings. Da kann man sie weiter hören. Und die machen auch diese Wissenschafts- und Gesellschaftsgeschichten. Viele Plot-Twists, viele ambivalente Persönlichkeiten. Also wer das mag, könnte da weiterhören.
Immerhin das. Der US-Radiosender NPR entlässt Personal, stellt 3 Podcasts ein, darunter Invisibilia, der auch schon besonders prägend war oder noch ist für die Erzählweise von Podcasts, wie uns Jenny Gensmer erklärt hat. Vielen Dank dafür.
Gern.
Gehört im Deutschlandfunk Kultur. Die Royce, das ist ein fiktiver Medien-Imperiums-Clan, der an die reale Familie Murdoch erinnert. Succession heißt die extrem erfolgreiche HBO-Serie über dieses Medienimperium. Und nun hat der Erfinder der Serie, Jesse Armstrong, angekündigt, dass nach der 4. Staffel, die heute rauskommt, endgültig Schluss ist mit der Geschichte über den brutalen Patriarchen Logan Roy und seine Kinder, die um die Nachfolge konkurrieren. Wir wollen uns genauer anschauen, was Succession zu seinem Publikumserfolg gemacht hat. Und zwar mit Daniel Eschkötter, Kritiker und Medienwissenschaftler an der Uni Bielefeld. Hallo.
Hallo.
Herr Eschkötter, wissen wir denn jetzt am Anfang der 4. Staffel, wer am Ende nun die Nachfolge des Patriarchen Logan Roy antreten wird?
Natürlich nicht. Also zur Erinnerung vielleicht nochmal, wie die 3. Staffel zu Ende gegangen ist, denn das war spektakulär. Also da wurden die Karten mal wieder ganz neu gemischt. Denn die 3 Geschwister, Kendall, Roman und Shiv, die hatten sich endlich mal zusammengeschlossen, um sich ihrem Vater zur Abwechslung mal gemeinsam zu widersetzen und dann einen Verkauf an einen sehr erratischen Streaming-Tech-Milliardär zu verhindern. Denn da wäre dann ihre Rolle und Zukunft komplett ungewiss gewesen, also die Nachfolge. Und das hat dann Logan, der Vater, bei einem großen Twist durch die Hilfe oder Verrat, kann man vielleicht auch sagen, seines Schwiegersohns Tom abwenden können. Mhm. Ja, und bei den geschäftlichen und familiären Folgen steigen wir in der aktuellen Staffel dann ein, so 3 Monate später. Da wollen die 3 Geschwister mit nicht wahnsinnig viel Überzeugung nun ihr eigenes Medienimperium gründen. The 100 soll das dann heißen. Ein One-Stop-Info-Shop nennen die das dann. Oder in dem unnachahmlichen Medienmarken-Großsprech von Kendall soll das Substack meets Masterclass meets The Economist meets The New Yorker sein. Aber dann wollen die 3 eigentlich natürlich doch nur wieder die neuesten Pläne des Vaters durchkreuzen.
Okay, also so gesehen alles beim Alten.
Genau, alles beim Alten, also wirklich beim Alten. Der Alte ist halt Logan Roy und mehr lässt sich auch über die letzte Staffel eigentlich noch gar nicht verraten, also auch weil HBO mit Screenern da nicht so freigiebig ist. Aber es macht vielleicht auch gar nichts wirklich, denn eigentlich ist es ja so, dass trotz des Succession-Titels und trotz all der inneren Machtverschiebungen, Intrigen und sozusagen dieses ständig anders ausschlagenden Thronfolgebarometers in Succession eben nie wirklich darum ging, ja sogar noch viel weniger als bei Game of Thrones zum Beispiel, wer denn am Ende wirklich auf dem Thron sitzt, sondern das Zentral für Succession, ja, dieses ständige Kreisen, scheinbare Leerlaufen, rasender Stillstand sozusagen ist. Daneben vielleicht noch, also zentral ist daneben vielleicht noch der kulturelle Einsatz oder Einfluss, den die Serie immer hatte.
Der kulturelle Einsatz, das müssen wir klarkriegen. Was heißt das?
Ja, ich würde erstmal sagen, dass das schon eine zentrale Erzählung oder auch ein besonders interessanter kultureller Text, kann man vielleicht sagen, für die späten 10er und frühen 20er Jahre des 21. Jahrhunderts ist oder gewesen sein wird, wenn das dann bald zu Ende ist. Kendall Roy würde sagen, so in seinem Duktus, dass Succession schon irgendwie ein soziokulturelles Thermometer immer sein wollte. Also nicht nur wegen der Nähe zu realen medienpolitischen Machtkämpfen, Szenen und Figuren, also Murdoch und Fox News oder auch die überzeugte Ratlosigkeit, an die kann man ja denken, mit der Medienkonzerne, ja im Übrigen auch genauso in Deutschland, sich als digitale Gemischtwarenhandlung irgendwie neu zu erfinden versuchen. Das ist natürlich auch relevant, aber ich würde sagen, irgendwie zentral für Succession, für den Reiz ist auch, dass es da um dieses Imaginäre von Superreichtum geht, aus dem Succession im Grunde seine Welt baut und das ja spätestens durch Elon Musk einerseits, aber auch durch ja zum Beispiel schwer festzumachende Oligarchenbesitztümer auch in unserer realen Gegenwart ein Dauerthema ist.
Ja, auf jeden Fall. Und wie geht Succession damit um? Denn es wird ja schon als Satire bezeichnet oft. Also ist das eigentlich eine ganz große Kapitalismuskritik?
Ja, vielleicht schon, aber zumindest vielleicht weniger in einem Systemkritik-Sinne, denn dazu ist das auch irgendwie viel zu abgedichtet, auch zu bewusst abgedichtet. Also es ist sicherlich schon erstmal eine Prämisse, dass hier die moralische Korrumpiertheit und ja psychische Vollversehrtheit, kann man vielleicht sagen, so einer Corporate Ruling Class der 0,01% vorgeführt wird, wenn auch halt als eine sehr artifizielle Demütigungs-Sitcom sozusagen mit tragischer Falltür. Und gleichzeitig ist natürlich vieles daran anscheinend ja auch affirmativ schaubar oder genießbar, halt als bestens ausgestattete Großserie eines großen Medienkonzerns. Ja, allein wie viele Strecken es in Männermagazinen und Fashion-Weblogs dazu gibt, wie man da lernen könne, sich wie Ultrareiche zu kleiden oder so, das ist schon sehr, sehr sprechend, denke ich. Aber das ist eine Ebene, die würde ich schon irgendwie sehr ernst nehmen und würde schon sagen, dass die ganze Haltung von Succession dann auch irgendwie daran hängt. Also allein schon durch den sozusagen teilnehmend beobachtenden Stil der Kamera, aber vor allem auch durch die Orte und die materielle Kultur der Serie, die dann nochmal eine ganz eigene Faszination ausüben.
Also dieses ganze Anwesen, da sprechen wir jetzt von die Privatjets, die Yachten und so weiter. Also das ist ja auch in Serien wie White Lotus zum Beispiel inszeniert und auch in Filmen zuletzt sehr kritisch beleuchtet worden.
Genau. Ja, dieser Property-Porno-Aspekt sozusagen. Also der ist irgendwie kritisch beleuchtet, aber natürlich auch gehört er erstmal sozusagen zur exzessiven Ausstattung der Serie und ist insofern auch irgendwie genießbar. Und bei Succession spielt auch der Umgang mit Essen, die Mode natürlich auch eine relativ große Rolle. Und ich würde sagen, wie jetzt Fanfiktionen und Fantheorien bei vielen anderen Serien, kann man vielleicht sagen, dass diese Ebene ganz zentral nicht einfach nur zu dem Reiz und Erfolg beiträgt, sondern dass das sozusagen zu dem Text von Succession selbst gehört. Also dass das eben nicht nur Beiwerk ist.
Und will das dann überhaupt ein realistisches Porträt von superreichen Kultur sein?
Naja, also Succession will jedenfalls nun nicht über superreichen Kultur irgendwie referieren, also will keine soziologischen Thesen oder sowas ausformulieren. Das ist ja überhaupt nicht Teil des Sprechens der Serie, wo ja eigentlich sowieso nur Verachtung aufrichtig artikulierbar werden kann. Succession ist vielleicht besonders dicht auf zwei Ebenen der Fiktion, kann man sagen, der Fiktion von Superreichtum. Zum einen damit, dass das ein eigenes Sprachspiel, also sehr HBO-mäßig hervorgebracht hat, also wo dann Politik, Ökonomie, Familie, also wirklich nur über Macht kodiert sind, die dann eigentlich auch nur als Demütigungskompetenz performt wird oder werden kann. Und das zweite ist dann die sehr mächtige Fiktion, dass dieses Sprechen eben noch einhergeht mit ganz anderen Codes und Bühnen, die Succession nun eben scheinbar beobachtbar macht. Also den Codes der Superreichen, sich zu kleiden, durch die Welt zu bewegen, auch zu essen und zu trinken und so weiter.
Das schreit jetzt wirklich nach einem Beispiel.
Ja, also ganz am Anfang der Serie gibt es eigentlich ganz untypische Szene, wo das irgendwie reflektiert und auch nicht nur verspottet wird wie sonst immer. Da will der ja besonders tragische Kendall so ein Kunst-Startup beeindrucken und zieht sich in der Limo ganz neue $800-Sneaker der französischen Traditionsmarke Lanvin an. Und dann geht er aber mit seinem Investoren-Pitch ziemlich baden.
Can I just say something? I got these sneakers on the way down here because I thought, I don't know what I thought you'd all be dressed like fucking Bjork and I wanted to make an impression. So, I'm a jackass.
Ja, und auch im Folgenden wird Kendall eigentlich immer besonders gedemütigt oder peinlich ist er dann ja auch oft, wenn er diese Art von Reichtumsperformance macht. Denn ansonsten geht es bei der Mode und Ausstattung Succession eigentlich sehr gedeckt und modern gediegen zu. Also sehr viel Kaschmir, unfassbares Schaulaufen von logolosen Baseballkappen, Sneakern, Sweatern. Ja, Milliardärs-Normcore sozusagen. Die Fashion-Blogs, die nennen das dann bewundert Quiet Luxury oder Coded Luxury, weil das so die Imagination bedient, dass es Codes gibt, die nur wirklich eingeweihte Partizipierende erkennen. Und paradoxerweise geht es dann also genau darum, in der Serie auszustellen, dass dieser Reichtum sich am Körper eben nicht ostentativ ausstellen muss. Also jedenfalls nicht mit Logos, mit besonders auffällig am Körper getragenen Statussymbolen oder sowas.
Aber das ist mit den Yachten, Anwesen und so weiter dann natürlich nicht der Fall, oder?
Ja, genau. Das ist dann sozusagen die Kehrseite dieser Logik. Denn da geht es natürlich immer so eine Doppelbewegung. Also von zur Schaustellen von Reichtum auf der einen Seite und sich abschotten auf der anderen Seite. Dafür stehen dann die Privatjets, die modernen Glasfassadenhäuser auf abgeschotteten Grundstücken und natürlich insbesondere die Superjachten. Also vielleicht könnte man zugespitzt sagen, dass Succession aus dieser Logik, nenne ich das mal, der demonstrativen Abgeschiedenheit gleich die ganze Serienstruktur gebaut hat.
Das ist natürlich die Frage, also inhaltlich trägt dieser Ansatz über die gesamten 4 Staffeln?
Ja, das würde ich schon sagen. Also irgendwie dreht sich ja, wie schon gesagt, Succession immer irgendwie neu im Kreis und läuft leer. Aber dass das, wie ich das eben, ich glaube ein Kafka-Zitat ist, das mit rasender Stillstand beschrieben habe, das hat ja nicht nur mit dem Wahnwitz der Figuren zu tun, sondern auch mit ihrer Mobilität sozusagen. Ihrer Hypermobilität würden Verkehrssoziologinnen wahrscheinlich dazu sagen. Also ihrem ständigen Jetten um die Welt. Und bei Succession spielt ja eigentlich ein großer Teil der Episoden an immer neuen, fast immer irgendwie hermetisch von etwas, das man überhaupt Gesellschaft nennen könnte, abgeschirmten Orten. Das sind völlig insulare Existenzen. Ja, und es gibt so eine zynische Formel, an die ich dann gedacht habe, die im Roy-Unternehmen in der Serie für bei Kreuzfahrten zu Schaden oder zu Tode gekommene lokale Sexarbeiterinnen und so weiter benutzt wurde. No real person involved, heißt das dann immer zynisch. Und ja, also in der Logik der Serie sind das eigentlich alle anderen Menschen, muss man sagen. Beziehungsweise gilt das natürlich auch andersherum. Also keine reale Person weit und breit in Succession.
Also sie werden als Menschen nicht gezählt.
Genau, die werden als Menschen nicht gezählt. Mhm. Und irgendwie sind natürlich die ganzen ProtagonistInnen von Succession auch irgendwie keine real persons oder real people. Und vielleicht ist das das, was Succession so besonders toll und irgendwie auch kulturell Einfluss macht. Diese Dynamik, also dieses Milieu, das sich den Blicken immer komplett entzieht und entziehen will und das aber trotzdem natürlich so extrem und toxisch Einfluss und folgenreich ist, dass das in Succession so hochartifiziell und gleichzeitig so dicht und detailreich fingiert und exponiert wird. Und ja, so viel kann ich auf jeden Fall sagen oder verraten, das bleibt doch in der letzten Staffel so.
Also wer jetzt kein Interesse hat, dem kann man vielleicht nicht helfen. Die Welt der Superreichen und ihre Abgründe extrem klug in Szene gesetzt und erzählt in der Serie Succession. Im Streaming bei Sky X zu sehen, ab heute die 4. und letzte Staffel, später irgendwann dann auch in der Übersetzung, wobei wir das bald, glaube ich, nicht empfehlen würden, oder Daniel Eschkötter?
Nein, nicht. Ich habe nur mal kurz reingehört und dieser ganze Drive und Sound, der ja die Serie so stark ausmacht, der geht dann schon verloren.
Also lieber im Original auf Englisch. Das Psychogramm zu dieser Serie hat uns Medienwissenschaftler Daniel Eschkötter geliefert. Dankeschön.
Ja, ich danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten
mit Frederik Wirwig.
Laut einer Studie der Universität Hohenheim haben die Linkspartei und die Union im Jahr 2022 die verständlichsten Haushaltsreden im Bundestag gehalten. Sie erhielten auf einer Skala von 0 schwer verständlich bis 20 leicht verständlich die Noten 16,6 bzw. 16,5. Den letzten Platz teilten sich die Rednerinnen und Redner von FDP und AfD mit jeweils 14,3 Punkten. Im Schnitt waren die Reden der Oppositionsparteien etwas verständlicher als der Regierungsfraktionen. Die Studie wurde vom Deutschlandfunk initiiert. Als häufigste Verstöße gegen Verständlichkeitsregeln gibt die Studie Fremd- und Fachwörter, Substantivierungen, Anglizismen und lange Bandwurmsätze an. Die Militärregierung in Burkina Faso hat die Ausstrahlung des Auslandssenders France 24 im Land verboten. Als Grund für die Maßnahme nannte die Regierung ein Interview mit dem Chef der maghrebinischen Al-Qaida-Organisation. Der Nachrichtensender hatte schriftliche Antworten des Al-Qaida-Chefs im Maghreb, Abu Ubaida Youssef al-Anabi, eingeblendet. Jean-Marie Magro.
Damit, so heißt es in einer Mitteilung der burkinischen Regierung, habe der Sender terroristische Akte sowie Hassreden legitimiert. Es sei bedauerlich, so weiter, dass eine terroristische Organisation so viel Sendezeit bekäme, um sich zu rechtfertigen. Schon Anfang Dezember hatte die burkinische Militärjunta den französischen Radiosender Radio France Internationale abgeschaltet. Der gehört wie France 24 zur Mediengruppe France Media Monde. In Mali können beide Sender schon seit fast einem Jahr nicht mehr empfangen werden. Beide Länder kämpfen gegen islamistische Terroristen und haben sich von Frankreich, das sie dabei jahrelang unterstützte, abgewandt.
Kunst oder Pornografie? Um diese Frage dreht sich aktuell eine Debatte in den USA. Im Zentrum steht die David-Statue von Michelangelo. Laut Medienberichten soll eine Schulleiterin in Florida ihren Job verloren haben, nachdem einer sechsten Klasse ein Bild der nackten Statue im Kunstunterricht gezeigt worden war. Die Berichte haben nun auch in Florenz für Aufsehen gesorgt, wo die Statue in der Galleria dell'Accademia steht. Bürgermeister Nadella twitterte, Kunst mit Pornografie zu verwechseln sei einfach lächerlich. Er werde die Lehrerin nach Florenz einladen, um ihr im Namen der Stadt ihre Anerkennung auszusprechen. Die Direktorin der Galleria dell'Accademia Holberg zeigte sich erstaunt über die mutmaßliche Entlassung der Schulleiterin. Die David-Statue sei das Symbol der Renaissance, das den Menschen in all seiner Makellosigkeit, wie er von Gott erschaffen wurde, in den Mittelpunkt stelle, sagte sie der italienischen Tageszeitung La Repubblica. Um eine Assoziation mit Pornografie herzustellen, müsse man eine verzerrte Vorstellungskraft haben, so Holberg.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Wer im Gefängnis sitzt, der ist nicht nur der Überwachung, sondern auch den Machtstrukturen dort ausgesetzt. Der Begriff Smart Prison soll das genauer fassen. Unser Thema gleich im Studio weiter. Max Oppel, willkommen. Smart Prison, das klingt ja erstmal wie Smart Watch oder Smart Home. Geht's ja also um das komfortabel digital vernetzte Gefängnis? Nein, so viel kann man schon vorab sagen. Komfortabel ist das nur in einer Richtung, nämlich für die Macht. Der Begriff Smart Prison soll vielmehr klar machen, wie die Überwachung von Gefangenen, Migranten und Aktivisten im Knast funktioniert. Welche Mechanismen da greifen. Die Plattform Disruption Network Lab hat dazu am Wochenende eine Konferenz veranstaltet und Hartwig Fenz war für uns dabei.
Derjenige, der den Sound kreieren kann, weil ein Schlüssel in der Hand ist, und derjenige, der dann nur warten muss, das ist schon wieder so ein Überordnungs- und Unterordnungsverhältnis. Also die Macht wird unter anderem auch dadurch demonstriert, dass jemand Klang erzeugen kann oder eben nicht.
Wenn im Gefängnis die Zellentür geschlossen wird, gibt es keine Smartness, sagt der Rechtsanwalt Jens Kambeck. Zumindest nicht die, die wir uns dabei heute vorstellen. Sauber, leise, diskret, intelligent. Nicht, dass die beiden archaischen Geräusche, Metall auf Metall, das Klirren der Schlüssel unvermeidlich wären. Sie sind Absicht, smarte Technologie, die nicht im Digitalen, sondern in psychologischer Machtausübung besteht.
Es ist sehr wichtig, dass wir den Begriff smart nicht nur auf Technologien beziehen, sondern auch auf Politik, unsere Gewohnheiten. Wir müssen versuchen, unsere Vorstellung von Technologie zu dekonstruieren und sie mit unserem Alltagsleben in direkte Verbindung zu bringen.
Tatjana Bazzichelli, künstlerische Direktorin des Disruption Network Lab, bei der Begrüßung zum Kongress Smart Prisons. Untertitel Tracking, Monitoring and Control. 3 Tage lang gab es hier im Künstlerhaus Bethanien in einem Raum mit riesenhoher Decke und schrecklicher Akustik Vorträge von Aktivistinnen, Journalistinnen, Wissenschaftlern, Juristinnen und Künstlern. Alle beschäftigt mit den Techniken der Macht und Unterdrückung. Zum Beispiel Adnan Softic, Künstler, Filmemacher und Musiker. Vor dem bosnischen Bürgerkrieg nach Hamburg geflohen, wurde er auf der schwimmenden Flüchtlingsunterkunft mit dem bitter lustigen Namen Bibi Challenge untergebracht.
Ein Boot will klar gesteuert werden und wir müssen auf die Bewegungen der anderen achten. Denn Bewegungen, sie können verheerend sein.
Interessant ist das buchstäbliche Schwebezustand. Also man spürt, dass der Boden unter den Füßen nicht stabil ist. Zum Beispiel, wenn man im Zimmer ist, die Tür geht plötzlich auf. Man spürt die Bewegung. Also es wird einem mit allen Mitteln vorgeführt, dass man eben entweder auf der Reise ist oder auf der Zwischenreise ist oder ob das ein Zwischenstopp ist.
Adnan Softics Gedanken sind subtil und ein bisschen rätselhaft. Genau wie seine Kunst. In der Sache aber vertritt er, wie fast alle Teilnehmer, den politischen Widerstand. Gegen die Unterdrückung, Sortierung und Kontrolle durch die Technologien der Herrschaft. Welche digitalen und vordigitalen, verfeinerten und brutalen Methoden dabei angewandt und miteinander kombiniert werden, das zu erhellen, bildet den roten Faden der Konferenz.
Auf der einen Seite haben wir das Territorium und auf der anderen Seite haben wir das Nicht-Territorium und die Menschen, die zu dem nicht dazugehören können. Das heißt, die Null bedeutet die Abwesenheit von Eins. Und das Interessante ist, dass inzwischen diese Null selber zu einem System wird. Diese Flüchtlingsunterkünfte in Hamburg sind Vorreiter von etwas, was jetzt überall und ständig auftaucht.
Die Technik der Nullen und Einsen hat auch die indische Journalistin Shisti Jaswal ins Aus, in ein soziales Gefängnis getrieben. Durch einen Social-Media-Mob, weil sie vermeintlich den Gott Krishna beleidigt hatte. Eine PowerPoint-Präsentation wie auf Speed liefert die britische Investigativjournalistin Sanjana Varghese ab. Zu Recht sind alle beeindruckt von den Leuten und ihrer Arbeit. Was man hört, ist beklemmend. Der Kontroll-, Repressions-, Überwachungsapparat dringt der Welt und den Menschen durch alle Poren. Gut, dass es Fiamma Montezemolo gibt.
In den Jahren an der Grenze hatte ich immer das Gefühl, dass diese Mauer eine sehr maskuline Mauer war.
Sechs Jahre lang hat die Anthropologin und Videokünstlerin in Tijuana gelebt, direkt an der Grenze Mexiko-USA. Die haben eine Hightech-Abwehranlage errichtet, die auf der Welt ihresgleichen sucht. Von dieser Grenze sprechen alle nur in Verbindung mit Gewalt und Unmenschlichkeit. Fiamma Montezemolo will die Grenze nicht ihren Feinden überlassen. Sie spricht von der Freude, dort zu leben.
Die Kreativität, die ich rund um diese Mauer in der Zusammenarbeit mit Menschen erlebt habe, erinnert mich immer daran, dass es ein sehr aktives Leben gibt, das die Grenze auch intellektuell überquert, künstlerisch, musikalisch.
Dann wird es wieder düster. Stella Assange sitzt auf dem Podium, angefasst, etwas zusammengesunken, ernst, dringlich. Ihr Mann Julian, WikiLeaks-Gründer, sitzt im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, immer noch in Großbritannien, aber bedroht von der Auslieferung an die USA, wo ihm 175 Jahre Haft drohen.
He's in Belmarsh and that means he's treated like any other Belmarsh prisoner.
Er ist in Belmarsh und das heißt, er wird behandelt wie jeder andere Belmarsh-Häftling. Und jeder Belmarsh-Häftling wird behandelt wie ein gefährlicher Verbrecher, weil einige welche sind. In einem Gefängnis geht es für die Gefängnisleitung um größtmögliche Effizienz beim Managen der Räumlichkeiten und Beziehungen.
Und da ist sie wieder, die Verschränkung vom Gefängnis wie vor 100 Jahren mit den Smart Prisons von heute. Stella Assange spricht von der CIA, die ihren Mann komplett verwanzt hatte, von Entführungs- und Mordplänen. Assanges politische Positionen sind zweifelhaft, aber die Gefahr seiner Verurteilung ist eine Gefahr für den kritischen Journalismus weltweit. Der zeigte sich auf dieser Konferenz auf der Höhe seines Könnens, seiner Unverzichtbarkeit. Es war ein Fest des smarten Denkens und Arbeitens gegen Gefängnisse jeglicher Couleur.
Smart Prisons und die Infos dazu auf der Konferenz im Berliner Künstlerhaus Bethanien. Unser Redakteur Hartwig Fenz war dabei.
Fundstück.
Fördergelder seitens des Kulturministeriums könne es nicht geben, weil es keine richtige Poesie sei, was der Antragsteller Paul de Vree produziert. Der flämische Grafiker und Schriftsteller wollte sich Mitte der 50er Jahre bei Experimenten mit der konkreten Poesie unterstützen lassen. Dazu hat er unter anderem sein Gedicht Veronika eingereicht. 1962 hat der Komponist Jan Braundungs daraus ein Tonbandgedicht gemacht. Durch Variationen bei der Lautstärke der Stimme, Echo und rhythmische Wiederholungen nähert sich dabei das gesprochene Wort der Musik. Das Herz klopft und alles kreist nur noch um einen Namen.
Veronika. Du.
In the dwarstyle doet de tijd. Doep, 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 doep. Spoed je niet, Veronica. Doep. Voor de woordpap, voor het bloed en de blunders is je vaandoek niet groot genoeg. Als ik je roep, Veronica, vanuit mijn vliegtuig, goepie boven het dal, raakt mijn evenwicht marvelous, kan nog wel. Hallo. Hallo, 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 Veronica, Veronica, hallo, ik stijg,
Veronica,
ik val,
Veronica, Veronica,
begraaf,
Veronica,
mij,
Veronica,
hallo,
Veronica, hallo,
ja,
Veronica, hallo,
mij.
Paul de Vree. Veronica, vertont von Jan Braundongs, ein Fundstück von The Paul Balloon. Ganz anderes Thema jetzt. Sie wird Chronistin der amerikanischen Desillusionierung genannt, die Universalkünstlerin Nicole Eisenman. Warum sie diesen Titel verdient hat, das kann man jetzt im Museum Brandhorst in München selbst sehen. Mit der großen Retrospektive What Happened wird die New Yorkerin Eisenman gefeiert. Unser Kulturreporter Tobias Krone war dort.
Das schon mal vorweg. Nicole Eisenman ist auf jeden Fall eine der lustigsten Künstlerinnen der Gegenwart. Auch wenn ihr Sujet, die amerikanische Gegenwartsgesellschaft, für eine bekennende Lesbe wie sie eigentlich noch nie lustig gewesen ist. Nennen wir es Galgenhumor. Da steht im großen Lichthof des Brandhorst-Museums die groteske Prozession aus teils meterhohen Skulpturen, allen voran ein dumpfer, grober Koloss aus Bronze mit dicker, Loriot-artiger Knubbelnase und Hobbitfüßen, zwei der vielen verschiedenen Markenzeichen von Eisenman, die stilistisch nur schwer zu fassen ist. Der Riese bildet eine kinetische Skulptur. Seine Armbewegung wird angetrieben von einem auf den Schultern wippenden Besenstiel, an dessen Ende dutzende Thunfischdosen hängen. Das Essen der weißen Unterschicht.
Nicole wanted to really think about how to respond to this catastrophe in American politics with the election of Donald Trump.
Nicole wollte über eine Antwort auf die politische Katastrophe der Wahl von Donald Trump nachdenken. Über die Leute aus dem rechten Lager, die in der Wüste patrouillierten und eine Mauer wollten und die Amerika zerstören wollten. Der Kunsthistoriker Mark Godfrey, lange Zeit Kurator bei der Tate in London, hat das Werk Eisenmans über die Jahrzehnte maßgeblich begleitet und wandelt mit sichtlicher Bewunderung durch die Skulpturenprozession. In die reihen sich weitere erbärmliche Galgenvögel ein, manche zusammengeschustert aus Müll und Plastik. Auch ein aluminiumgegossener Adlerkopf ist dabei. Sein Gefieder entstammt den scharfkantig gezackten Elementen eines Lüftungsschachts.
One of the things that makes her cool.
Eines der Dinge, die wirklich cool an ihr sind, ist, dass sie nach 25 Jahren Malerei einfach mit der Bildhauerei angefangen hat. Und plötzlich war sie vielleicht die aufregendste Bildhauerin der Welt. Aus dem Nichts. Nicole Eisenman wagt viel und gewinnt fast immer. Im Nebenraum wollte man einfach mal zeigen, auf wie viele Arten die Künstlerin Köpfe malen oder als Skulpturformen oder in furios bunten Monotypien von Gesichtern auch drucken kann. Jedes Porträt eine eigene, vernarbte Welt. An Selbstbewusstsein hat es Eisenman offenbar von Anfang an nicht gemangelt. In einer Skizze am Rand einer frühen Wandinstallation mogelt sie die Buchstaben ihres eigenen Namens in die ikonische Picasso-Signatur hinein. Ein anderer Raum zeigt den Beginn ihrer Karriere. Großformatige Ölbilder im glatten Stil der Renaissance-Malerei. Die Motive auch hier politisch.
It's just after the years of Ronald Reagan.
Es war gerade nach den Reagan-Jahren. Und dann kam der erste George Bush. Und diese Politiker propagierten diesen Mythos von diesem straighten, heterosexuellen Amerika der 50er Jahre. Und so werden im Gemälde Mermaid Catch von 1996 die Meerjungfrauen nicht von männlichen Helden erlöst, sondern von grobschlächtigen Hobbyfischern mit ihren Angelhaken durchbohrt. Gerade das Frühwerk ist voller Nacktheit und Drastik. Eine Gruppe nackter Frauen ist zu sehen, wie sie ihre männlichen Gefangenen entmannen und sich gleichzeitig gegenseitig befriedigen. Eine witzige, eine radikale Gegenerzählung zur Tradition männlicher Vergewaltigungssujets in der bildenden Kunst. Es sind bei Eisenman selten perfekte Frauenkörper, nie pornografisch entstellt. Man spürt, es sind alles begehrte, verehrte, vielleicht auch geliebte Körper, behutsam gezeichnet. Doch auch mit quietschbuntem Hyperrealismus probiert es Eisenman gelegentlich. Manchmal nutzt sie die Comicbücher aus den 50ern, wie die Flintstones oder Alice im Wunderland, und macht daraus diese lustigen lesbischen Szenen. Alice ist natürlich deswegen im Wunderland, weil sie sich mit dem Mund zwischen den breit gespreizten Beinen von Miss America betätigen darf. Das Werk in den Nullerjahren wird melancholischer. Eisenmans Ironie bleibt. In ihren großformatigen Biergarten-Paintings parodiert sie Renoirs Gartenlokalszenen aus dem Moulin de la Galette und setzt die desillusionierte New Yorker Gegenwartsbohème unter die hier kahlen Bäume. Monika Bayer-Wermuth, die die Ausstellung mitkuratiert hat, mag die Art, wie Nicole Eisenman auf die Welt blickt.
Sie ist nie arrogant, sondern eigentlich immer empathisch, selbst wenn sie in Tea Party eine Gruppe von RepublikanerInnen dasteht, die in ihrem Keller Bomben bauen, ist es nie ein Blick, der herablassend ist.
Es gibt wohl wenige KünstlerInnen wie Nicole Eisenman, die so klug, konkret und klar die gesellschaftlichen Zustände um sich herum analysieren und gleichzeitig eine so vielfältige künstlerische Sprache entwickeln. Die Ausstellung setzt behutsame, wohl portionierende Schnitte durch das überbordende Werk, um beides zu zelebrieren. Eine chronologische Erzählung Amerikas und eine Künstlerin, die der Melancholie ihrer Generation scheinbar nur die sprühende Libido ihrer Kunst entgegenzusetzen hat. Ein gewaltiges Ausrufezeichen.
Nicole Eisenman, What Happened? Im Museum Brandhorst in München. Diese Ausstellung ist noch bis zum 10. September zu sehen, ehe sie dann weiterzieht nach New York und Chicago.